Guten Morgen, liebe Geschwister, an diesem schönen Sonntag freue ich mich sehr, dass ich noch zu Beginn der Sommerferien euch noch sehen darf und kann und aber auch euch dienen darf. Ich habe ganz bewusst noch einen Predigtdienst am Anfang der Sommerferien gelegt, damit die Zeitspanne nicht zu lange sein wird. Auch freue ich mich, dass ich mit euch noch einmal den ersten Johannesbrief aufschlagen darf und nochmal den siebten Test mit euch betrachten. Mittlerweile, denke ich, wisst ihr, wo der steht. Im Kapitel 4, wenn ihr eure Bibeln dabei habt und mitfolgen wollt, mitlesen wollt, im Kapitel 4. Dieser Test geht über die 6 Verse, Kapitel 4, 1 bis 6. Und heute möchte ich mit euch aber noch einmal die Verse 2 und 3 anschauen. Da geht es um dieses Bekenntnis. Und ich möchte gerne sie euch nochmal vorlesen. Das Bekenntnis oder worauf es ankommt beim Prüfen der Geister. Kapitel 4, die Verse 2 und 3. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt schon in der Welt. Ich möchte beten und dazu lade ich euch nochmal ein, aufzustehen und wollen wir sowohl im Geist als auch im Körper uns vorbereiten und uns ausrichten auf das Reden des Herrn. Jesus Christus, auch für diese Predigt und für diese Auslegung deines Wortes möchte ich um deine Vollmacht bitten. Ich bitte um dein Wirken des Geistes an und in unseren Herzen, Herr, die Weisheit, nicht nur das Wort zu verkündigen, sondern auch die Erkenntnis anzunehmen und zu verstehen, durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Befähige uns zum Hören, zum Erkennen der Herrlichkeit des Evangeliums in Jesus Christus und somit auch zu der Mündigkeit, zum Prüfen der Geister, die in diese Welt hinausgegangen sind und so viele Lehren existieren, Herr. Mach uns mündig darin, dass wir wirklich festhalten können am Evangelium und nicht nur festhalten, sondern auch dieses Evangelium bekennen. Jesus, ich befehle uns dir und auch deiner Gnade an. Amen. Noch einmal würde ich gerne mit euch über den Auftrag bzw. die Notwendigkeit der Prüfung der Geister sprechen und über ein Kennzeichen der Kinder Gottes, dass sie eben in der Lage sind, die Geister zu unterscheiden und die Geister zu prüfen. Und nachdem wir uns diesen Auftrag angeschaut haben, dass das wirklich jedem Kind Gottes gilt, auch das Prüfkriterium uns angeschaut haben, dass es zu unterscheiden ist, ist es aus Gott oder ist es eben nicht aus Gott, aber genauso auch den Grund uns angeschaut haben, warum es wichtig ist, dass es nämlich ganz viele falsche Propheten in diese Welt ausgegangen sind, möchte ich gerne mit euch heute über das Mittel sprechen, über das Mittel der Geisterunterscheidung. Also wie können wir das tun, wie können wir prüfen, wie können wir unterscheiden? Und in der letzten Predigt, und das ist so schön, auch fortlaufend mit euch durchgehen zu können, habe ich euch da schon etwas hineingenommen, dass es nämlich auf das Bekenntnis drauf ankommt. Und da nehme ich euch wieder hinein und gehen hindurch und gucken heute uns dieses Bekenntnis vom Inhalt an. Also was ist dieses Bekenntnis? Was müssen wir da genau prüfen? Aber zuerst auf das Bekenntnis kommt das an. Die Schrift fordert uns dazu auf, nicht nur zu prüfen, sondern genau zu prüfen, was bekannt wird, ob es bekannt wird, also ob es ein Bekenntnis gibt. Also die Schrift sagt, guckt euch das Bekenntnis an, was da wirklich bekannt wird. Dieses Bekenntnis ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis oder sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus oder bestimmte apostolische Bekenntnisse zu wiederholen oder die Glaubensbekenntnisse, die man hat, einfach auswendig zu lernen und sie so Wort für Wort weiterzugeben oder zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Das ist nicht das Bekenntnis, von dem hier die Rede ist. So diese Bekenntnisse gibt es wirklich sehr viele, sondern es geht dieses Bekenntnis von der Bedeutung dieses Wortes Homologeo, das Gleiche sagen, was Gott sagt. Also geht es um das Bekenntnis, dass wir das Gleiche bekennen, was Gott als Wahrheit bekennt, was Gott über das Evangelium, über den Weg der Erlösung, eben über Jesus Christus bekennt. Darum geht es. Ist das das Gleiche? Also wenn wir die Geister prüfen und unterscheiden und wissen wollen, ist es etwas aus Gott oder ist es nicht aus Gott, dann müssen wir hören, ist es das Gleiche, was Gott gesagt hat oder nicht das gesagt hat. Wenn es das Gleiche ist, was er gesagt hat, dann wissen wir, das ist der Geist des Herrn. Wenn es jetzt nicht das Gleiche ist, dann wissen wir, das ist der Geist aus der Welt, der Geist des Antichrist. Und so sind wir in der Lage zu prüfen und zu unterscheiden. Dazu müssen wir natürlich wissen, was Gott gesagt hatte. Aber auf dieses, und das ist das Erste, und das ist das sehr Wichtige, auf das Bekenntnis kommt das an. Also schauen wir uns dieses Bekenntnis an. Das ist deswegen, es ist so wichtig, dass Jesus sogar sagt, es wird einen Unterschied machen, wenn er wiederkommt, ob er uns annimmt oder ob er jemand annimmt oder nicht. Schaut mal mit mir und vielleicht aus dieser Perspektive, aus diesem Bekenntnis her, Matthäus Evangelium Kapitel 10, mal aus dieser Perspektive zu lesen, macht viel Sinn. Und hoffe, dass es auch für viele dann, die vielleicht Sorgen darüber haben, ob sie Jesus bekennen oder nicht, dass es auch da eine Bestätigung und eine Ruhe in unser Herzen bringen wird. In Matthäus Kapitel 10 spricht Jesus darüber, über die falschen Wölfe, er spricht über die Verfolgung, er spricht über die Konsequenzen, die wir in dieser Welt erleben. Aber unter anderem sagt er in Kapitel 10 ab Vers 32, Matthäus Evangelium Kapitel 10 ab Vers 32, da heißt Folgendes. Jeder nun, der sich von den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in dem Himmel ist. Wer aber mich von den Menschen verleugnen wird, den wird auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in dem Himmel ist. So, diese Verse kannte ich von Kind auf. Und das war eine große Sorge von mir, denn es gab Situationen, in denen ich mich nicht getraut habe, Jesus zu bekennen. Ich kann mich erinnern, konkret als Jugendliche in einem Bus war ich, und da saß ich neben jemanden und ich weiß nicht genau, über was er geredet hat oder was er gesagt hat, aber ich wusste, das, was er sagt, ist nicht richtig und ich hatte jetzt die Gelegenheit zu sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus und ich weiß, ich saß da. Und die Fahrt war ewig lang und ich habe mich einfach nicht getraut, dieses Bekenntnis aufzulegen. Ich weiß nicht wie alt ich da genau war, aber ich weiß, bis heute noch kann mich erinnern, wie das im Bus war, wie diese Situation. Dann dachte ich sehr oft an, jetzt habe ich Jesus nicht bekannt, also wird Jesus mich auch nicht bekennen. Und meine Heilsgewissheit war damals sehr, sehr angegriffen und die Zweifel waren groß. Was ist, wenn Jesus mich nicht bekennen wird? Und ich denke, es gab und gibt genügend Situationen, vielleicht habt ihr sie auch in eurem Leben erlebt, wo ihr die Gelegenheit hattet, etwas zu sagen, Jesus zu bekennen, sich zu ihm zu stellen, das nicht getan habt und dann eben diese Verse vielleicht vor eurem geistigen Auge hattet und sagt, bin ich jetzt verloren oder nicht? Und ich aus verschiedenen Kontexten und Situationen habe ich immer wieder auch das versucht deutlich zu machen, dass um welches Bekenntnis hier geht. Wir wissen, dass Petrus auf eine sehr krasse Weise Jesus verleugnet hat, nicht bekannt hat. Und wir wissen aber, dass Petrus, was für eine Gnade erlebt hat und Jesus ihn in den Dienst gestellt hat, die Gemeinde, seine Gemeinde anvertraut hat. So, um was geht das? Es geht jetzt nicht in eine Situation, um zu sagen, ich bekenne Jesus oder ich bekenne Jesus nicht. Das ist das nicht. Sondern es geht um dieses Homologeo. Jesus sagt nicht, wer von den Menschen meinen Namen nie ausgesprochen hat oder dann geht er verloren, dann werde ich seinen Namen auch nicht aussprechen. Was es in diesem Kontext hier geht, auch in Matthäus 10, was Jesus meint, ist Folgendes. Wenn ihr vor den Menschen das Gleiche bekennt über mich, was der Vater über mich bekannt hat, wenn wir das Gleiche bekennen, was Jesus über sich gesagt hat und wir uns dazu stellen, genau das ist es. Wenn wir vor den Menschen das bekennen, was die Apostel über Jesus gepredigt hat und verkündigt haben. Also wenn das unser Glaubensbekenntnis ist vor den Menschen. Es geht nicht um eine konkrete einzelne Situation, in der ich ein Glaubensbekenntnis ablegen soll, sondern wenn wir gemäß dem Glauben, der uns überliefert wird, in dieser Welt dieses Bekenntnis haben und auch diesen Jesus bekennen, wird sich Jesus zu uns stellen, weil wir genau das bekennen, was Gott über ihn gesagt hat, nämlich über den Christus, der das Evangelium ist. Aber wenn wir ihn verleugnen, und verleugnen ist nicht, oh, ich habe ihn nie gekannt, so wie Petrus das gesagt hat, so verleugnen ist, wenn wir das Gegenteil sagen. Verleugnen ist hier genauso aktiv, übrigens, ist nicht verleugnen, heißt nicht sagen. Jetzt sitze ich da und jetzt habe ich die Gelegenheit und jetzt sage ich nichts. Sondern hier, wer mich verleugnen wird vor den Menschen, das heißt, wer etwas anderes über mich sagen wird, wer nicht in der Übereinstimmung mit der Lehre, mit der Übereinstimmung mit der Wahrheit über mich, das vor den Menschen weitergeben wird, zu dem stelle ich mich nicht. Was ich euch damit sagen möchte, es ist wirklich sehr ernst und sehr klar redet die Schrift, dass es auf das Bekenntnis drauf ankommt. Glauben wir das, was die Schrift über Jesus Christus sagt, und stehen wir dazu? Sind wir in Einstimmung, übereinstimmen wir mit diesem Bekenntnis oder eben nicht? Was verkündigen wir weiter? Was geben wir weiter von ihm? Was bekennen wir über ihn? Was lehren wir über ihn? Was ist der Inhalt unseres Bekenntnisses von ihm? Wenn das das Gleiche ist, was verkündigt worden war, dann gehören wir zu ihm. Dann bekennt er sich zu uns, sagt, das sind meine. Aber wenn wir nicht zu diesem Bekenntnis stehen, dann offenbart das nämlich, wir sind nicht seine. Wer nicht zu diesem Bekenntnis steht, ist nicht seins. Auf das Bekenntnis kommt es an. Aber nicht nur auf das Lippenbekenntnis, sondern es kommt darauf an, wen wir bekennen. Auf was kommt es noch darauf an? Auf Christus. Wie wir zu Christus Jesus stehen, was wir über ihn glauben, was wir von ihm bekennen. Nicht einfach nur Glaubenszeugnisse oder Glaubenssätze, nicht einfach nur ein religiöses System, sondern es geht um eine Person. In den Tagen habe ich auch meine Bibliothek ein bisschen durchgeforscht und geguckt, was da so Bücher über Christus gibt. Und dann habe ich eins rausgegriffen, hatte ich vorher noch gar nicht gelesen gehabt und habe so eine Einleitung von diesem Autor gelesen. Und der hat ein Buch über Jesus Christus geschrieben, wer er ist. Und er sagt, mein Anliegen war, als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, um zu widerlegen, dass Jesus der Christus ist. Um diesen Glauben zu widerlegen, um diesen Irrwahn des Christentums zu widerlegen. Und er fühlte sich überlegen und sagt, was glauben Sie alles? Und er wollte das aufzeigen, dass es einfach alles falsch ist. Und er hat sich darauf eingestellt, ein Buch zu schreiben, um aufzuzeigen, guck mal, das machen Sie falsch, das ist Religion, das ist das und das. Und dann sagte er, als er sich anfing, damit zu beschäftigen, merkt er, dass er sich ja gar nicht mit einem Glaubenssystem, sondern mit einer Person auseinandersetzen muss. Und das war für ihn die Wende. Er war sich konfrontiert mit einer Person und mit seinen Lehrsätzen, mit seiner Aussage, mit seinem Wesen musste er sich auseinandersetzen. Gar nicht mit einem religiösen System, gar nicht mit einem Glaubensgebäude, gar nicht mit Dogmen, und mit einer Person. Und dann hat er sich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Das Buch endete so, dass er ein Plädoyer für diesen Jesus Christus. Und er zeigt auf, dass wir an ihn glauben sollen. Also es endete komplett in einer Bekehrung und in einem Buch, das einfach die Herrlichkeit Jesus beschreibt. Warum? Weil er in diesem Studium einer Person begegnet ist. Es geht um eine Person und diese Person ist nicht weniger als der Sohn Gottes. Und das ist, was wir prüfen müssen. Also was für ein Bekenntnis wird abgelegt? Und zwar, was für ein Bekenntnis wird abgelegt über diese Person Jesu Christi? Nicht über irgendwas. Nicht über irgendeine Theorie und Praktiken und Dogmen und nochmal. Es geht, wie stehen wir zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Um die Person geht es, in der Begegnung mit dieser Person. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Warum? Schlag mit mir den 1. Petrusbrief dazu auf. 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Weil an dieser Person sich alles entscheidet. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ich lese ab Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. So, für die einen ist das die Kostbarkeit, diese Person. Es ist die Grundlage, es ist die Basis für alles. Es ist der Bau, an dem man selbst Anteil hat. Für den einen ist das das Schönste, das Kostbarste, das Wertvollste, was es gibt. Und für die anderen ist es genau das Gegenteil. Es ist etwas, woran sie sich stoßen. Sie ärgern sich daran, sie verstehen es nicht, sie hassen es. Und sie stolpern darüber und sie fallen und sie sterben. Und der Unterschied, und was Petrus sagt, für die Gläubigen ist das Herrlichkeit, Kostbarkeit. Für die Ungläubigen ist das ein Anstoß. Und für jeden, der wirklich versucht, mit Verstand und Logik und nur in diesem Bereich mit dem Glauben, mit dem Evangelium sich auseinanderzusetzen, wird das zum Anstoß. Diejenigen, die diese Person begegnen, Jesus Christus, für sie wird das wirklich eine Kostbarkeit. Also es kommt nicht nur auf das Bekenntnis an, Lippenbekenntnis, nein, wir müssen das Gleiche glauben, das Gleiche sagen. Von was? Von dieser Person Jesu Christi. Und jetzt kommt es nicht nur auf die Person Jesu Christi an, sondern die Frage ist, was wir von ihm glauben. Was ist der Inhalt dieses Bekenntnisses? Was glauben wir, wer ist er? Und Johannes bringt das auf einen Satz runter. Er bringt das und bricht das runter auf einen Satz, der wirklich alles offenbart und deutlich macht, um was es hier geht. Wenn ihr mit mir diesen Satz noch einmal lesen, Kapitel 4, Vers 2 sagt er, hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt. Das ist es. Jeder Geist. So, woher weiß ich, ist der Geist aus Gott oder aus der Welt? Und sagt, wer Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt. Dieses Bekenntnis beinhaltet Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das ist für Johannes die Summe, die Zusammenfassung der Christologie, der Lehre des Christus. Das ist der Prüfstein. An diesem Prüfstein, an dem, wie man das versteht, an dem, wie man das glaubt, entweder stoßt man sich daran oder ist es für einen Kostbarkeit. Und darum ist es wichtig, dass wir das nicht nur verstehen, was dieser Satz bedeutet, sondern auch dadurch in der Lage sind, eben zu prüfen. Ist es wirklich christusgemäß? Ist es wirklich aus dem Geist der Welt oder ist es aus Gott? Dass das wirklich darauf ankommt, merkt ihr, wenn ihr einen Brief weitergeht, einen zweiten Johannesbrief, dass Johannes in diesem kurzen Brief, in dem es nicht mal Kapitel gibt, das Gleiche nochmal wiederholt. Und zwar dieses Bekenntnis. Schaut mal in Vers 7. Ich sage, da gibt es kein Kapitel. Ja, ich habe gesehen, dass die Jungen, heute habe ich so ein kritisches Publikum, da muss ich A, noch präziser reden und B, nicht so lange reden. Heute ist die Herausforderung gut. Also, in Vers 7 könnt ihr gerne aufschlagen in eurer Bibel. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Und dann sagt er, dies ist der Verführer und der Antichrist. Wer ist der Antichrist? Was macht einen Antichristen aus? Er leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Also Johannes bringt es wirklich auf diesen einen Satz, er bringt auf dieses eine Bekenntnis und sagt, daran kannst du merken, ist es ein Antichrist, ist es kein Antichrist. Ist es einer, der für Christus ist oder ist es einer, der gegen Christus ist? Ist es Christus oder ist es anstelle von Christus? Kannst du an diesem Satz festmachen. Bevor ich mit euch durch diesen Satz durchgehe und den einfach nur präziser euch erkläre. Nicht, dass ich nicht glaube, dass ihr es nicht versteht, aber es ist zu herrlich oder andersrum, es ist das Herzstück des Evangeliums. In diesem Satz finden wir wirklich die Essenz unseres Glaubens. Es ist wirklich das, was uns unser Glauben und unsere Rettung letztendlich ausmacht, das, was wir da glauben. Und von daher denke ich, ist es gut, wenn wir uns heute die Zeit nehmen und dieses Glaubensbekenntnis uns ein bisschen genauer anschauen. Bevor ich das tue, zwei Sachen. Das erste ist, es kommt wirklich auf das Verständnis, wer Christus ist. Es kommt auf die Erkenntnis des Christus, was wir über Christus glauben und über Christus sagen. Nicht einfach nur, dass wir sagen, Jesus Christus. Oder Jesus ist unser Erlöser, reicht auch nicht. Sondern was meinst du damit? Was verstehst du? Es geht darum, dass wir in diesem einen Glaubenbekenntnis eins sind und einig werden. Darf ich euch zwei Bibelstellen kurz noch zeigen und dann gehen wir in dieses Bekenntnis hinein? Epheserbrief, Kapitel 4 noch einmal. Bemühe ich mich, diese herrliche Verse, bemühe ich euch nochmal, diese euch vorzulesen. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 12, spricht Paulus über die Aufgaben und die Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Das sind Diener der Gemeinde, die einen Dienst an die Gemeinde und für die Gemeinde sind. Und ihr Auftrag ist unter anderem folgendes, Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen, und jetzt schaut mal, zur Einheit des Glaubens, darum geht es. Es gibt nur ein Bekenntnis, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur ein Verständnis, es gibt nur eins, es gibt nicht mehrere. Es gibt nur eben dieses eine Bekenntnis. Und die Aufgabe unter anderem in der Gemeinde der Diener ist, dass der Leib Christi aufgebaut wird, dass er zusammenkommt, dass er zusammenwächst. Und wie geschieht das? Durch die Einheit des Glaubens. Wir müssen das Gleiche glauben. Das ist komplett konträr zu dem, was heute so gedacht und bezeugt wird, dass jeder glauben kann, ja, was er will. Und dann teilt man sich an verschiedene Orten und an dem Ort glaubt man das und an dem Ort glaubt man das und an dem Ort glaubt man das. Als ob der Leib Christi eben so gegliedert ist, in diesem Teil des Leibes Christi glaubt man das, in diesem glaubt man das. Uns eins alle, egal ob in Person oder Ort, an Orten, ein Glaube, ein Bekenntnis, nämlich wer Christus Jesus ist. Haben wir nicht das gleiche Bekenntnis? Haben wir nicht den gleichen Glauben über Christus? Übrigens sind wir nicht ein Leib. Wir können nach außen alle ein Kreuz haben und uns christlich nennen oder Christen nennen. Das macht uns nicht eins, sondern der Inhalt dieses Glaubens, was du und ich und was wir und jede einzelne Ortsgemeinde über Christus Jesus glauben und bezeugen, dieses Bekenntnis ablegen. Es geht um die Einheit des Glaubens. Schaut mal, und er sagt, um die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Was eint, welcher Glaube eint uns? Wo sollen wir alle zusammenwachsen? Alle in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen alle das Gleiche über Jesus Christus glauben. Nicht nur glauben, wir müssen alle das Gleiche erkennen. Das macht uns eins. Haben wir nicht das, haben wir keine Einheit. Wir können auf verschiedenen Ebenen eine Einheit schaffen. Und das sind wir Menschen Meister drin. Aber die wahre Einheit gibt es nur in Christus. Und diese Einheit gibt es nur in der Erkenntnis des Christus. Und nochmal, auch wenn ich das schon immer wieder sage, darum ist Lehre so entscheidend und so wichtig. Darum braucht die Gemeinde. Wie sollen sie denn glauben, wenn es nicht gepredigt und nicht gelehrt wird? Man muss es erklären, man muss diesen Glauben proklamieren, man muss es lehren, damit wir zu dieser Einheit gelangen. Sonst sind wir Unmündige, von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben. Das sind die nächsten Verse, aber das ist nicht, was ich heute betonen möchte, sondern eben diese Einheit im Glauben, und sie besteht in der gleichen Erkenntnis des Christus, in dem gleichen Bekenntnis des Christus. Glauben wir wirklich das Gleiche über Jesus Christus, ja oder nein? Und das ist der Auftrag, da können wir die Geister prüfen und die unterscheiden, indem wir das... Ist es das Gleiche über Jesus Christus? Liebe Geschwister, wir sind gerade im Galaterbrief und da in der Bibelstunde. Und da die Bibelstunden nicht so voll sind wie der Gottesdienst und ich auch nicht weiß, wer alles dann nachhört und mithört, traue ich mich, bestimmte Dinge hier nochmal zu wiederholen. Aber eine für mich der schockierendsten Aussagen im Galaterbrief war die Tatsache, dass Paulus im Galater 5, vielleicht schlagt es mit mir kurz auf, wirklich eine der schockierendsten Aussagen, vielleicht in der ganzen Schrift, zumindest im Neuen Testament, ist in Galater Kapitel 5. Lesen wir mal ab Vers 2 mit mir, was Paulus da schreibt. Siehe ich, Paulus, Galater Kapitel 5, ab Vers 2. Siehe ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wisst ihr, was die eine der wirklich schrecklichsten Aussagen ist? Dass es möglich ist, an Christus zu glauben und Christus wird einem nichts nützen. Das ist die Schwierigkeit bei den Galatern. Sie haben nämlich einen Christus gelehrt bekommen, nämlich einen Christus der Juden. Und dass man auch ein Jude werden muss, sich beschneiden lassen muss, das Gesetz halten muss, um etwas von diesem Christus zu haben. Von der Gnade, von der Erlösung, von der Rechtfertigung. Die haben Jesus nicht geleugnet, dass es keinen Jesus gibt. Sie haben nicht geleugnet, dass er Sohn Gottes ist. Sie haben nicht geleugnet, dass er für Menschen und für Sünden gestorben ist. Das haben sie nicht getan. Sie haben nur eins gesagt. Du kannst von diesem Jesus nur die Erlösung in Anspruch nehmen, wenn du auch ein Jude wirst und sich genauso beschneiden lässt und genauso das tust, was Jesus getan hat, nämlich das Gesetz halten. Versteht ihr? Das ist ein anderer Christus. Und dann kommt die Aussage, und er wird euch nichts nützen. Verstehst du? Es gibt die Möglichkeit, an Christus zu glauben, und er nützt einem nichts. Du denkst, du glaubst an Jesus, aber es nützt dir nichts. Im Gegenteil, du bist sogar außerhalb der Gnade. Du hast keinen Anteil an der Gnade. Wenn du ein falsches Verständnis von Christus hast, dann nützt er dir nichts. Wenn du ein falsches Verständnis vom Evangelium hast, hast du keinen Anteil an der Gnade. Versteht ihr, wie ernst das ist? Und darum sagt Johannes, viele falsche Lehrer, Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Warum? Sie leugnen Christus, im Fleisch gekommen. Sie sagen nicht, es gibt keinen Christus. Sie predigen einen Christus, aber einen anderen. Und warum? Damit Menschen denken, sie glauben, denken, sie haben einen Christus, aber verloren gehen, weil sie in einen falschen glauben. Sie haben ein falsches Verständnis. Sie haben einen falschen Glauben, weil der Glaube auf falsche Erkenntnis beruht, weil der Glaube auf falsche Grundlagen basiert. Dieser Glaube nützt nichts. Darum ist es so entscheidend, dass wir prüfen, das, was wir da hören. Ist es wirklich dieser Glaube? Ist es wirklich dieser Christus, der rettet? Das ist, was wir annehmen. Das ist, was wir glauben. Das ist, was wir bekennen. Es ist wirklich eine sehr ernste Angelegenheit. Und somit kommen wir zu diesem Bekenntnis, zu dieser Aussage und gehen kurz wieder Kapitel 4 und dann von da wieder weiter in die anderen Teile der Schrift, um das zu erklären und das zu belegen. Worauf kommt es an? Also was müssen wir miteinander glauben? Wo müssen wir eins sein? Was ist dieses Bekenntnis? Was beinhaltet dieses Bekenntnis? Nochmal, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das ist das Herzstück und das ist die Quintessenz des Evangeliums. Um was geht es? Letztes Mal schon kurz angedeutet und ein bisschen vorbereitet. Es geht um die Wahrheit der Einheit der göttlichen und der menschlichen Natur Christi. Das ist das Erste. Jesus Christus ist zugleich Gott und zugleich Mensch. Und zwar ist das eins, nicht zwei. Wer kann das verstehen? Wer kann das wirklich erklären? Also wenn ihr glaubt, ich fange an, das jetzt euch zu erklären, dann täuscht ihr euch. Das kann man nicht erklären. Es ist unmöglich. Genauso wie ich euch nicht erklären kann, dass dieses Buch wirklich absolut göttlich und heilig ist und was Gottes Wort ist, aber zugleich von Menschen geschrieben. Mit ihren Emotionen, mit ihren Hintergründen, mit sogar ihren Hinweisen auf, bring mir auch noch einen Mantel und trink auch noch einen Schluck Wein. Ja? Steht auch hier drin. Und das ist göttliches Wort. Haben sie abwechselnd geschrieben, ein Satz Gott, ein Satz Mensch, ein Satz Gott, ein Satz Mensch? Nein, absolut göttlich. Wir könnten weitere Lehren uns anschauen. Und ich sage immer wieder, wenn wir uns mit der biblischen Wahrheit auseinandersetzen, wir werden immer an den Punkt kommen, wo unser Verstand es einfach übersteigt, nicht ausschließt, übersteigt. Es ist nämlich göttlich. Und wenn wir uns über die wichtigste Wahrheit, über die entscheidendste Wahrheit, wenn wir über sie reden, nämlich über Jesus Christus, dass er ganz Mensch und ganz Gott ist, dann übersteigt das unseren Verstand. Aber wisst ihr was? Und das ist das Zeugnis des Johannes. Aber wir überwinden den Geist der Welt. Warum? Wir glauben das. Warum? Weil der in uns stärker ist, als der in der Welt ist. Der Geist Gottes aber lehrt nicht. Ich frage auch nochmal, glaubst du, dass das Wort Gottes ist? Obwohl du weißt, das ist von Menschen geschrieben. Und wenn du das wirklich glaubst, dann nicht, weil die Argumente so gut sind, sondern weil der in dir ist, stärker ist, als der in der Welt ist. Denn der Welt sagt, das kannst du nicht glauben. Das ist fehlbar. Das ist über die Zeit verfälscht und. Aber du glaubst es. Warum? Der Geist Gottes gibt dir Zeugnis, dass es so ist. Glaubst du, dass Jesus 100% Mensch ist und 100% Gott? Ja, warum? Wenn ja, dann ist es, weil der Geist dir Zeugnis gibt. So ist es, Willi. Und das bestätigt in deinem Herzen. Das ist der Grund, warum du daran glaubst. Nicht, weil du so gute Argumente hast. Wer sich auf Argumente und auf die Ebene bewegt, übrigens, darum sind so viele abgefallen, weil sie sagen, das ist nicht logisch und da gibt es noch ein anderes Argument. Und wenn Jesus sagt, mein Vater im Himmel ist größer als ich, dann glaube ich das ja nicht und so weiter. Wer anfängt, auf dieser Ebene über diese Wahrheit nachzudenken, A, er wird der eine nie überzeugen, B, kommt er wahrscheinlich selber ins Schleudern. Das ist nicht die Art, sondern es ist der Geist Gottes, der in uns diese Wahrheit, diese grundlegende Wahrheit bezeugt und die Schrift zeigt. Woher kann ich erkennen, dass ich ein Kind Gottes bin? Ich glaube das. Obwohl so viele in der Welt so ein anderes Evangelium predigen, einen anderen Christus predigen, ihn sogar so darstellen und das in Frage stellen. Ich glaube das. Der Geist Gottes gibt mir Zeugnis. Also es geht um die Einheit, dass Jesus Christus zugleich Gott und zugleich Mensch ist. Das heißt, beide Naturen in sich tragend, die göttliche und die menschliche. Diese Wahrheit ist von Anfang an angegriffen worden, von Anfang an. Und diejenigen, entweder haben sie Christus völlig abgelehnt oder die einen sind in das eine Extrem und haben gesagt, Jesus hat nur eine Natur, das ist die göttliche. Und darum mussten sie eine Lösung finden, wie die Menschwerdung Jesu zu erklären ist. Und die anderen sind ins andere Extrem übergeschwappt und haben gesagt, nein, Jesus ist ganz Mensch. Revolutionär, ein Religionsbegründer, ein wirklich fleißiger, ein wirklich ehrenhafter, aber Mensch, so wie halt andere Religionsstifter. Und so in die einen entweder ins eine Extrem, er ist nur Geist, weil Gott ist, und die anderen ins andere Extrem, er ist nur Mensch, körperlich. Aber er ist beides und er muss beides sein. Und bevor wir da hineingehen, liebe Geschwister, wenn er nicht beides ist, gibt es keine Erlösung. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus beides ist in einer Person, nämlich ganz Gott und ganz Mensch, wenn du das nicht glaubst, gibt es keine Erlösung für dich. Dann ist Christus für dich umsonst. So nach Galater, dann nützt er dir nichts. Denn darin liegt die ganze Erlösung, darin liegt das Evangelium. Denn wenn er nur Mensch wäre, gäbe es keine Erlösung. Wenn er nur Gott wäre, gäbe es keine Erlösung. Er musste beides sein, um das zu tun, das dich und mich von der Sünde und vom Tod und vom Teufel befreit. Und darum ist das diese, so eine wichtige Aussage. Und wenn Johannes beginnt und sagt, Jesus Christus, dann sagt er nicht, Christus im Fleisch gekommen. Er sagt auch nicht nur Jesus im Fleisch gekommen, er sagt Jesus Christus. Er bringt diese beiden Namen zueinander und sagt Jesus Christus. Das Gleiche in Kapitel 2, lest mit mir nochmal, erinnert euch. Was macht ein Antichrist aus? Kapitel 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Es ist schon eine Weile her, ich glaube, das war sogar ein Taufgottesdienst, da sprachen wir darüber, die Wahrheit, dass Jesus der Christus ist. Das ist kein Vor- und Zunahme, sondern dieser Jesus von Nazareth, dieser Jesus, den man als Jesus von Nazareth kannte, als Mensch, dieser Jesus ist der Christus, nämlich von Gott verheißene Erlöser, der Sohn Gottes. Er ist beides, Jesus der Christus, Jesus der Retter. Und Johannes sagt, diese beiden Namen bringt es, und das ist eins. Warum ist das so wichtig? Dieser Jesus Christus ist gekommen. Nicht nur Jesus ist gekommen. Dann ist er von Galiläa nach Jerusalem gegangen. Und dann ist er am Kreuz gestorben, wenn es nur Jesus ist. Aber er sagt, Jesus Christus. Wenn Christus heißt, dann ist Christus, nämlich Gott, gekommen. Und zwar im Geist, wie es viele, wir werden es gleich sehen, das lehren. Aber er sagt bewusst, Jesus Christus gekommen. Was er damit ausdrückt, ist, dass dieser Erlöser, der Jesus, der nach dem Fleisch und nach dem Geist, er ist gekommen. Warum gekommen? Hier, weil es hier nicht steht, er ist geworden. Er ist gekommen, er war schon. Er kam von irgendwo. Von wo kam er? Nochmal, nicht von Galiläa nach Jerusalem. Er kam von der Ewigkeit her. Er kam von dem Vater. Er kam aus diesem wunderbaren Wohnort, an dem die Herrlichkeit wohnt. Und er kam nämlich auf die Welt. Er kam zu uns. Und du wirst seinen Namen wie nennen? Emmanuel. Was übersetzt ist? Gott bei uns. Er ist zu uns gekommen, hat sich auf den Weg gemacht. Gott besucht Menschen. Das ist Jesus Christus gekommen. Das ist das grundlegende Bekenntnis. Wir bekennen, dass Jesus in sich beide Naturen hat. Völlig Gott, völlig Mensch. Und dass sie eins sind, nicht trennbar. Nicht trennbar, eins sind. Und dass dieser Gott-Mensch zu uns kam vor der Ewigkeit her. Er kam zu uns, um natürlich etwas zu tun. Aber hier ist wichtig, er kam in die Welt. Er ist in diese Welt gekommen. Er ist nicht in der Welt geworden. Der Sohn Gottes ist nicht in der Welt geworden. Er ist in die Welt gekommen. Er ist nicht da. Es ist nicht da. Vorher gab es nur Gott und dann ist Jesus geboren und dann wurde aus dem einen Gott zwei Gott. Da wurde Jesus. Also der Sohn Gottes erst bei der Geburt entstanden ist. Nein. Wisst ihr, was bei der Geburt entstanden ist? Ein Leib. Der Sohn Gottes bekam bei der Geburt einen Körper, eine menschliche Natur. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber er existierte vor Ewigkeit, denn er ist nämlich Gott. Ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Und nochmal nicht, dass ich glaube, ich muss euch überzeugen. Aber wir freuen uns an dieser Herrlichkeit von der Schrift her. Erst, geht mit mir ins Johannes-Evangelium. Da beginnen wir, ein paar wichtige Bibelstellen uns anzuschauen. Und ich hoffe, dass diese Stellen euch genauso herrlich sein werden wie mir in der Vorbereitung. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Diesen Prolog kennen wir alle, oder? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Allein in dieser Aussage, ich kann mich noch erinnern, in meiner Bibelschulzeit musste ich darüber meine erste Ausarbeitung schreiben. Und diese Formulierung, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, hier wird etwas unterschieden zwischen Gott und dem Wort. Es war bei Gott. Das heißt, es ist zwei. Und zugleich wird aber gesagt, und das Wort war Gott. Und zugleich ist es doch Gott. Also, es ist unterschiedlich in der Person, aber in seinem Wesen eins. Allein diese Formulierung steckt schon. Und dann heißt es, und dieses Wort war doch das Licht, oder? Und dieses Licht kam in diese Welt, die Menschheit zu erleuchten. Lest mit mir Kapitel 9, Vers 1, Kapitel 1, Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt, was steht jetzt bei euch? Kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Sein nahm ihn nicht auf. Ich weiß, kenne ich von mir selber, ich kenne diese Verse blind und in- und auswendig, habe sie gemalt und besungen, schon alles Mögliche. Aber man liest und man konzentriert sich auf verschiedene Dinge. Aber dieses kam, kommt zu kurz. Aber es wird immer wieder gesagt, er kam. Das Wort kam, das Licht kam. Er kam in die Welt. Er ist nicht geworden in der Welt, er kam in die Welt. Das ist, was Johannes sagt. Am Anfang war das Wort und das Wort ist Gott gewesen. Und dieses Wort, dieser Gott kam. Und das Traurige und Erschreckende, und niemand hat es erkannt, dass es Gott ist. Gott kam. Niemand hat ihn gesehen. Versteht ihr, warum niemand erkannt hat? Was haben sie gesehen? Einen Menschen. Sie haben einen Menschen gesehen. Und sie haben nicht verstanden, dass es Gott ist, der gekommen ist. Sie haben nur einen Menschen, einen Jesus von Nazareth gesehen und haben in ihm nicht den Vater erkannt. Und Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. So, er kam. Und das ist immer und immer wieder wird betont, erst er kam. Kapitel 3. Und das im Johannes-Evangelium müsste es reichen. Bei mir ist es so, bei meinem Bibelstudium, wenn mir dann eine Sache auffällt, dann lese ich das durch und überall auf einmal leuchtet es. Und dann merke ich, es geht so oft. Und dann merke ich, das ist gar nicht so unwichtig. Und ab da bekommt man geübte Sinn, auf diese Dinge zu achten. Vers 19 heißt das, Kapitel 3. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in diese Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wiederum, dieses Licht ist in diese Welt gekommen. Es ist nicht geworden. Es ist nicht einfach hell geworden. Das Licht kam. Es kam von dem Ort, wo es Licht ist. Von der Herrlichkeit, von der Gegenwart Gottes. Das Licht kam in diese Welt. Dieses Kommen ist wichtig, und das, weil das macht es deutlich, dass er vorher war und in diese Welt kam. Eine meiner Lieblingsstellen, um das zu zeigen, ist Hebräerbrief, Kapitel 10. Es gibt kaum einen besseren Brief, der so herrlich Jesus Christus uns vor Augen malt, der Hebräerbrief. Und wenn ihr das 10. Kapitel aufschlagt, erklärt der Hebräerbriefschreiber, ob es Paulus war oder nicht, ist jetzt nicht entscheidend, dass Jesus und sein Opfer besser ist als alles, was war. Es ist die Überlegenheit seines Opfers, seines Blutes, es ist besser als die Opfer nach dem Alten Testament. Und dann erklärt er, dass die Opfer des Alten Testament nur eine Funktion hatten, uns an Sünden zu erinnern, aber niemals von Sünden zu befreien. Das ist das Gesetz. Es kann nur einen erinnern, du bist ein Sünder. Es kann dich niemals befreien. Aber Jesus hat etwas Wunderbares geschaffen. Er hat die Befreiung geschaffen. Und übrigens, ab dann braucht es welche Erinnerung? Warum feiern wir das Abendmahl? Um uns an unsere Sünden zu erinnern. An die Befreiung. Das ist Abendmahl. Darum kann es auch eine Feier sein übrigens. Man kann sich darüber freuen, ja, dass Jesus Christus uns die Sünden vergeben hat durch sein Blut. Das ist Kapitel 10. Und dann sagt er, das ist so herrlich, schaut mal Kapitel 10, lest mal mit mir ab Vers 3. Doch in jenem Opfer ist alljährlich, da ist die Rede vom Gesetz, ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Vers 5. Darum spricht er. Wer? Ich verrate schon, Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Schaut mal, darum spricht er, als er in die Welt kommt. Schaut mal, Jesus hat gesprochen, als er sich aufgemacht hat, in die Welt zu kommen. Er ist nicht in der Welt geworden, er hat sich aufgemacht und sprach er, bevor er in diese Welt kam. Was hat Jesus gemacht, als er sich aufgemacht hat, in diese Welt zu kommen? Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Der Sohn Gottes sagt, ich komme. Und du willst keine Schlachtopfer? Nein, das willst du nicht. Du willst keine Brandopfer? Das willst du nicht. Was wollte Gott? Dass Jesus Christus einen Leib bekommt. Nur nebenbei, übrigens, wenn ihr euch, wo steht's? Psalm 40. Und ich schlage das jetzt aus Zeitgründen auf und wegen den Kindern. Schlage ich es nicht auf, da steht im Psalm 40, ein Ohr hast du mir gegraben. Und manche sagen, aha, Fehler. Hier sagt der Hebräerbriefschreiber, ein Leib bereitet, in Psalm 40 steht, ein Ohr hast du mir gegraben. Es ist nicht ein Fehler, es ist nämlich das Gleiche. Dass nämlich, wenn ein Kind im Bauch der Mutter heranwächst, ist das Erste, was beim Leib sich ausbildet, ist die Ohrmuschel. Ja? Er beginnt nämlich, den Leib ihm zu bereiten. Und nicht ohne Grund die Ohrmuschel. Wisst ihr, worauf es immer ankommt? Auf das Hören. Warum kam Jesus Christus in diese Welt? Warum hat er ein Leib bekommen? Um das zu tun im Leib, was du nicht tun kannst, nämlich auf Gott zu hören. Aber mit Hören reden wir doch nicht einfach nur akustisches Phänomen, sondern Hören, du sollst mir gehorchen, oder? Hör auf mich. Wir meinen damit, tu, was ich sage. Gott hat seinen Willen offenbart. Und Gott sagt, diesen Willen muss man erfüllen. Und Jesus sagt, ich komme in diese Welt und du gibst mir einen Leib, du bereitest mir einen Körper, damit ich das tue, was du willst, dass man tut. Was kein Mensch tun kann, nämlich in der Gestalt des Fleisches. Und dann hast du mir ein Ohr gegraben, das heißt diese ausgeformt, ein Leib mir gemacht, damit ich deinen Willen tun kann. Lest mich mal, das ist so gut. Der Hebräerbriefschreiber, der steigert sich gleich ein bisschen rein, verwundert euch nicht, er sagt zweimal das Gleiche, weil er so begeistert ist davon. Er sagt nochmal, also darum spricht er, in die Welt kommt, der in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. Immer wieder, ich komme. Der Vater sendet, der Sohn sagt, ich gehe. Ich komme in diese Welt, ich mache das, was du willst. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Hey, wisst ihr, warum Jesus in diese Welt kam? Er tat genau das, was in der Buchrolle geschrieben steht. In welcher Buchrolle? Also explizit könnt ihr euch zitieren, Psalm 40 zum Beispiel, Altes Testament. Das, was über mich Gott offenbart hat, was Gott über mich, seinen Willen gesagt hat, dass ich komme, um genau das zu tun. Und das Erste ist, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, ein Leib gemacht, damit ich Mensch werden kann. Denn kein Mensch tut das, was du willst. Also mache ich das. Ich halte für sie. Ich werde Mensch. Ich werde 100% Mensch. Dann sagt er Vers 8. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergabe und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Merkt ihr, er wiederholt das. Es ist nicht einfach nur Wiederholung. Das ist nicht, was Gott will, Schlachtopfer und Brandopfer. Das heißt, unsere Opfer, unsere Werke. Das will Gott nicht, das hilft nicht. Was will Gott? Die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Da sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Immer und immer wieder. Jesus musste Mensch werden, um den Willen Gottes zu tun, den du und ich in dem Leib der Sünde nicht tun können. Auch wenn wir wollen, es nicht hinkriegen. Und jetzt Vers 9, siehe, ich komme, um den Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Was ist das Erste? Das Gesetz, das uns erinnert an Sünde. Und was richtet das Zweite? Das, was uns die Sünden vergibt. Er nimmt das Erste weg. Vers 10, das ist Schlüsselvers. In diesem Willen sind wir geheiligt. Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch was wurdest du geheiligt? In welchem Willen wurdest du geheiligt? Indem Jesus Christus, der ewige Sohn, wird Mensch, bekommt einen Leib und tut das in dem Leib, was du und ich nicht tun kannst. Und in diesem Leib sind wir geheiligt. Liebe Geschwister, wenn jemand kommt und sagt, Jesus Christus war nur Geist und hat nie wirklich ein Leib gehabt, und ich glaube an diesen Jesus, wie zum Beispiel die Gnostiker, die haben gesagt, wie kann der Sohn Gottes einen sündigen Leib annehmen? Das geht ja nicht. Also sagen sie, hat er sich nur ein Leib ausgeliehen von einem Jesus von Nazareth. Es gab einen Mensch, Jesus von Nazareth, er war toll, er war gottesfürchtig, fromm und gut und gesetzes und all das. Er war, und dann kam bei der Taufe Jesu von Nazareth, kam der Geist des Christus auf ihm. Und so wurde dieser Jesus von Nazareth, dieser Jesus nämlich, für 3 Jahre lang war der Geist Christi auf dem Jesus von Nazareth. Und bevor er aber starb, verließ der Geist des Christus ihn. Warum? Vater, in deine Hände übergebe ich dir meinen Geist, hat Jesus gesagt. Sagen sie, also verließ der Geist und Jesus starb nicht am Kreuz. Der Sohn Gottes kann doch nicht sterben. Das ist doch ein Ärgernis, das ist doch eine Torheit, das ist doch Blödsinn. Wie kann Gott sterben? Also, Jesus ist nie gestorben, nur an Jesus von Nazareth gestorben, aber nicht der wahrhaftige Jesus gestorben. Aber wenn nicht der Sohn, der von Ewigkeit kam, gestorben ist, was bedeutet das für uns? In welchem Leib wurden wir geheiligt? Nicht in diesem. Dann, wer das glaubt, für ihn ist Christus nutzlos. Dieser Christus, an den sie verehren, glauben und bekennen, dieses Bekenntnis wird sie nicht retten. Im Gegenteil, es verleugnet Christus. Versteht ihr, warum dieses Bekenntnis so wichtig ist? Dass wir genau prüfen, was wird über ihn denn gesagt? Denn wir sind in diesem Willen geheiligt. Und nur in diesem. Darf ich euch bitten, Sacharja kurz aufzuschlagen? Das ist eine spannende Stelle. Es sind oft diese kleine grammatikalische Formulierungen, die man beim mehrmaligen Lesen erst auch merkt, wie zum Beispiel, wenn Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Da sagt er nicht war ich, sondern bin, das heißt, ich existiere. Nur in dieser Zeitform auf einmal ändert sich so viel in dieser Aussage. Aber genau in Sacharja, Kapitel 12, schaut mal, was dort steht ab Vers 10. Wenn Jesus sagt, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, unter anderem ist das ein Beispiel dafür. Wenn ich Sacharja sage, dann wisst ihr, das ist nicht das einfachste prophetische Buch, das es gibt, aber ein herrliches, tiefes. Da heißt es ab Vers 10, über das Haus David, über die Bewohner von Jerusalem, gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Also, wer spricht hier? Wer sagt, ich gieße den Geist der Gnade, des Flehens aus? Wenn wir jetzt ganz naiv sagen, natürlich Gott. Gott spricht an das Volk Israel und sagt, ich werde es machen. Ich werde einen Geist ausgießen und ihr werdet erkennen, ihr werdet flehen und die Gnade empfangen, Gnadenzeit. Also verspricht diese Wahrheit. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Und sie werden auf mich blicken. Wer sagt es? Gott. Ich werde einen Geist aussenden. Ein Geist der Gnade, ein Geist des Flehens. Und sie werden auf mich blicken. Redet immer noch Gott, oder? Wie werden sie auf ihn blicken? Wenn wir davon, und sie werden auf ihn schauen, auf ihn blicken. Auf wen? Wo? Jesus sagt, so wie die Schlange erhöht wird in der Wüste, so muss der Sohn erhöht werden. Und diese Stelle wird immer darauf bezogen, nämlich auf Christus, auf ihn schauen, auf ihn blicken. Das ist Rettung allein. Aber hier redet Gott, sie werden auf mich blicken. Aber jetzt schaut mal in dem gleichen Satz, den sie durchbohrt haben. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, sagt Gott. Den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter weint über den Erstgeborenen. Es ist offensichtlich, auf wen sie schauen werden, wen sie beweinen werden, wen sie wehklagen. Aber der Herr sagt, der Herr der Ewigkeiten sagt, sie werden auf mich blicken. Und dann wechselt der Herr selbst und redet nicht mehr von sich selbst, sondern redet von ihm. Von wem redet er denn da? Vom Sohn. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe, dass der Geist das bestätigt, weil vom Verstand wird man es verwerfen. Oh, grammatikalischer Fehler. Oh, da hat sich der Schreiber hier verschrieben und eine andere Personalpronomen hier genommen oder irgendwas. Nein, Gott sagt, ich werde kommen. Sie werden auf mich schauen. Und denjenigen, den sie gekreuzigt haben, den sie durchbohrt haben, den, um sie den Weg lang. Das bin ich, Gott. Gott kommt auf diese Welt. Gott wird Mensch. Er kündigt hier in Sacharja an, ich komme. Ich werde kommen und ihr werdet mich umbringen. Ihr werdet mich erhöhen. Aber ihr werdet Buße tun. Warum? Ich gieße den Geist der Gnade und des Flehens aus. Ihr werdet erkennen, wir haben ja Gott verleugnet. Wir haben ja seinen Sohn gekreuzigt. Und die werden Buße tun. Seit 2000 Jahren übrigens geschieht schon. Nicht erst, wenn er wiederkommt. Diese Stelle übrigens wird zitiert in Offenbarung. Wenn es heißt, der da war, der da ist und der kommt, Jesus Christus, und von dem an, und auf ihn werden sie alle schauen, den sie durchstochen haben. Es ist wiederum, es ist ein klarer, er wird kommen. Es ist der, der von Ewigkeit war. Es ist Gott. Er wird Mensch. Und dieser Gott wird verleugnet in Christus Jesus, wird nur eben als Mensch gesehen. Ihr kennt diese herrliche Weihnachtsstellen. Jesaja 9 ist doch, denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Wie oft habe ich euch schon darauf hingewiesen, auf den Unterschied zu achten. Ein Kind ist nicht gegeben. Ein Kind ist geboren. Ein Sohn ist gegeben. Ein Sohn ist nicht geboren. Der Sohn existierte von Ewigkeit her. Darum, er wurde gegeben. Und der Vater sagt, bitte geh, ich gebe dich hin für die Menschheit. Und der Sohn sagt, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, ich gehe. Aber dann wird ein Sohn geboren. Und darum macht die Schrift so fein den Unterschied. Weil wir müssen begreifen, dass dieses Kind, das geboren wurde, der Sohn des ewigen Gottes ist. Was ist der berühmteste Vers in der Schrift im Neuen Testament? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, gab. Er gab den Sohn hin, er sandte in diese Welt. Das ist sein Liebesbeweis. So hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte, damit sie nicht verloren geht, sondern jeder, der an ihn glaubt, nämlich, dass er der Sohn Gottes ist, nicht verloren geht. Nicht jeder, der glaubt, an diesen Sohn Gottes glaubt, nicht verloren geht. Johannes 3. Jawohl. So, auf was kommt es an? Auf welches Bekenntnis kommt es an? Wir, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der Sohn des Menschen. Wir haben ja immer wieder diese Bezeichnung. Die Bezeichnung, die Jesus für sich immer selbst in Anspruch nahm, war doch der Sohn des Menschen ist. Der Sohn des Menschen, Sohn des Menschen. Damit macht es deutlich, das ist die Abstammung von Adam her. Das ist der Sohn des Menschen. Der Sohn Gottes aber, das ist die Abstammung von Gott her. Und darum hat Jesus gesagt, ja, wer ist er jetzt, Sohn des Menschen oder Sohn Gottes? Und die Schriftgelehrten Pharisäer hatten keine Antwort. Ist er jetzt Sohn Davids oder nicht? Und sie konnten es nicht beantworten, sie konnten es nicht verstehen. Wie kann er so ein Sohn Davids, Sohn des Menschen sein und zugleich, er wird mein Sohn sein? Sie können das nicht erklären, dass er eins ist. Ich möchte jetzt euch einen Schritt weitergehen. Also, Jesus Christus, eins, gekommen. Er war schon vor Ewigkeit her. Er ist gekommen in diese Welt, um was zu werden? Gekommen im Fleisch. Und da nehme ich mir noch ein, zwei Minuten Zeit, um das mit euch anzuschauen. Das ist so entscheidend. Im Fleisch gekommen, nicht nur im Geist gekommen. Bis heute glauben viele, dass Jesus Christus schon gekommen ist, nämlich im Geist. Zum Beispiel, die sagen, an Pfingsten ist Jesus, übrigens gibt es keine Wiederkunft mehr, weil er ist schon gekommen, im Geist. Also für sie gibt es kein zweites Kommen mehr. Warum? Weil das zweite Kommen schon passiert ist, als Pfingsten geschah. Jesus ist doch gekommen, er hat uns seinen Geist gesandt. Es gibt so viele und viele haben Lehren über Christus und wer er ist. Aber hier entscheidet sich, und Johannes betont, Jesus Christus gekommen im Fleisch. Was bedeutet im Fleisch? Und das Wort wurde Fleisch. Gleich am Anfang des Johannes-Evangeliums. Johannes packt da alles das hinein. Das ewige Wort, das Gott war und bei Gott war. Dann dieses Wort wurde Licht, kam in diese Welt und das, was da kam, wurde Fleisch. Jesus Christus, liebe Geschwister, kam nicht ins Fleisch. Er wurde Fleisch. Wenn das heißt, und das Wort wurde Fleisch, dieses Wort wurde Fleisch. Jesus kam im Fleisch. Versteht ihr, nicht ins Fleisch. Die katholische Kirche und nicht wenige andere, die haben dieses Bekenntnis, Jesus kam ins Fleisch. Was nichts anderes als bedeutet, er hat sich eine Hülle ausgeliehen. Eine Hülle ausgeliehen. Nur als Beispiel, lehrt die größte Kirche dieser Welt, die katholische Kirche, dass Jesus Christus, als er in diese Welt geboren wurde, die leugnen nicht, dass er in die Welt gekommen ist, sie leugnen nicht die Menschwerdung, sie leugnen nicht die Jungfraugeburt, sie leugnen nicht, dass er Sohn Gottes ist, sie leugnen das alles nicht. Aber sie leugnen, dass er im Fleisch gekommen ist. Weil sie sagen, dann bedeutet das, dass Jesus Christus dein und mein Fleisch angenommen hat. Und das bedeutet das Fleisch der Sünde. Das kann doch nicht, Gott kann doch kein Fleisch der Sünde annehmen. Das geht nicht. Also sagen sie, er hat das Fleisch der Maria angenommen. Aber Maria hatte keine Sünde gehabt. Der Feiertag, den, glaube ich, im Ende des Jahres die katholische Kirche feiert, die unbefleckte Empfängnis Marias. Schon mal gehört? Ja. Das ist ein Feiertag, den die katholische Kirche feiert, übrigens auch gar nicht so lange her. Dieser Feiertag feiert nicht, dass die Maria Jesus unbefleckt empfangen hat, sondern dieser Feiertag feiert, dass die Maria unbefleckt empfangen wurde. Das heißt, die katholische Kirche lehrt nicht, Jesus wurde unbefleckt empfangen und darum hatte keine Sünde. Maria wurde von grundlegend, also der Welt schon dazu bestimmt und durch die mannigfaltige Weisheit Gottes, ich habe mir dieses Bekenntnis übrigens rausgeschrieben, die unbefleckte Empfängnis Marias, 1844 erst als 54 als Dogma festgesetzt von der römisch-katholischen Kirche, lehrt, nachdem die Gottesmutter Maria von der Erbsünde bewahrt wurde, durch die unbefleckte, sie war der einzige Mensch, der von der Erbsünde befreit wurde. Damit habe Gott Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an von jeder Sünde befreit, weil sie Mutter Gottes werden sollte. Das lehrt die katholische Kirche. Warum lehrt sie sowas? Übrigens finden wir irgendwo in der Schrift, dass es einen Menschen gibt, der von der Erbsünde, ohne Erbsünde auf die Welt kam, der ohne Sünde war. Allein das ist doch schon Irrlehre pur. Aber das ist nicht einfach nur so erfunden, sondern es hat einen Grund. Jesus kann nicht einfach den Leib der Maria angenommen haben. Dann hat er ja einen sündigen Leib. Der Sohn Gottes kann doch keinen sündigen Leib annehmen. Und dann kommt so eine Lehre, die übrigens erst 1854 als Dogma festgesetzt wird. Wie gesagt, also Maria wurde von der Erbsünde befreit. Als also Jesus von der Maria geboren wurde, von was wurde Jesus dann befreit? Interessanterweise, gell? Sie glauben eher, dass die Maria von der Erbsünde befreit ist, als dass Jesus von der Erbsünde befreit ist. Aber mal dahingestellt. So, aber das heißt, Jesus hat ihn in der Gleichgestalt von wem wurde Fleisch? Maria. Nicht in der Gleichgestalt von wem? Von du und von mir. Das heißt, Jesus war befreit von jeder Veranlagung der alten Schöpfung. Was bedeutet das, von der Erbsünde befreit sein? Keine Versuchung, keine Neigung zur Sünde, kein Kampf, keine Notwendigkeit zur Überwindung. Übrigens, Maria bis am Ende auch sündlos geblieben, darum ist sie direkt in den Himmel und musste nicht durch das Fegefeuer eine Schleife drehen. Das ist das Dogma. Zu Ehre der Heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit. Jetzt hört mal, was da gesagt wird, was bekannt wird, was nach außen christlich dargestellt wird, aber höchst antichristlich ist. Hört mal mit mir das Wortlaut des Dogmas. Zu Ehre der Heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit. Zur Zierde und Verherrlichung der jungfräulichen Gottesgebärerin. Zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zum Wachstum der christlichen Religion. In der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und unsrigen, also diese stehen auf der gleichen Stufe, erklären, verkündigen und bestimmen wir in Vollmacht unseren Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und unsrigen, die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch einzigartiges Gnadenwerk und Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers, des Menschengeschlechts, von jedem Fehl der Erbsünde rein bewahrt blieb, ist von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und standhaft zu glauben. Also das ist jetzt von Gott offenbart und von allen fest zu glauben. Wenn sich deshalb jemand, was Gott verhüte, anmaßt, anders zu denken, als es von uns bestimmt wurde, So soll es klar wissen, dass er durch den eigenen Urteilsspruch verurteilt ist, dass er an seinem Glauben Schiffbruch litt und von der Einheit der Kirche abfiel. Ferner, dass er sich ohne weiteres die rechtlich festgesetzten Strafen zuzieht, wenn er in Wort und Schrift oder sonst wie seine Auffassung äußert, kundzutun wagt. Das heißt, ich ziehe mir jetzt gerade die Strafe zu. Übrigens bin ich vom Glauben abgefallen und bin ein Ketzer, weil ich behaupte, das ist einer der höchsten Irrlehren, die es gibt. Das ist die größte Kirche, die sich christlich nennt, sagt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, aber ins Fleisch einer Frau, die keine Sünde hatte, keine Erbsünde hatte. Ihr ahnt, wie gefährlich das ist? Versteht ihr, warum das so wichtig ist? Ich zeige euch das noch kurz. Und zwar geht mit mir nochmal in den Hebräerbrief. Hebräer 2. Ich bringe es gleich auf den Punkt. Ich hoffe, jetzt, ihr habt noch etwas Geduld. Hebräer 2. Über diesen Jesus wird gesagt, ab Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, und um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Warum ist so wichtig, dass wir begreifen, dass Jesus wirklich Fleisch wurde? Nicht ins Fleisch kam. Jesus hat deine und meine Gestalt des Fleisches der Sünde zu 100% angenommen. Auch wenn das jetzt so kommt, also so, Jesus war 100% Mensch, 100% Natur Gottes und 100% Natur des Menschen. Und wisst ihr, welchen des Menschen? Des gefallenen Menschen. Das heißt, er war genau wie du und ich zu jeder Sünde fähig. Er war genau wie du und ich zu jeder Neigung fähig. Zum jeden Denken fähig. Nicht wie die katholische Kirche lehrt, befreit wie die Maria. Das heißt, kein Problem. Liebe Geschwister, was hat Jesus denn für dich überwunden? Welche Sünde überwunden? Welchen Leib überwunden? Welchen Teufel überwunden? Weil die Kinder des Fleisches und des Blutes teilhaftig sind. Von welchen Kindern redet er? Nicht von Adam und Eva. Denn Adam und Eva waren nie Kinder. Die wurden als Menschen. Aber was sind die Kinder Adam und Evas? Alle Sünder. Erbsünde, das ist die Lehre. Jesus hat die gleiche Gestalt angenommen wie jedes einzelne menschliche Kind. Menschliche Wesen, wie jeder Mensch. Um was zu tun? Um durch den Tod den zunichte zu machen. Wenn Jesus nicht die gleiche Gestalt angenommen hat, gibt es keine Erlösung. Römer 8. Glaubt mir, die Bibel ist voll davon und wir könnten viele Argumente und viele Bibelstellen anführen und viele Irrlehrer als Antichristen überführen, mit der Schrift allein. In Römer Kapitel 8, schaut mal ab Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde, hier steht's, in der Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte, schaut mal, gesandt, gekommen, um die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt werde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wisst ihr, was das Evangelium bedeutet? Jesus Christus, der ewige Gott, wurde Mensch, hat meinen Körper angenommen, den fehlbaren, versuchbaren, schwachen, unfähigen Fleisch, das Gesetz zu erfüllen. Er nahm ihn an, kam in der Gestalt des Fleisches der Sünde und hat in diesem Körper alles gehalten, was Gott gefordert hat. Alles. Und so hat er diesen Leib überwunden. Man überwindet nur, wenn man es nicht tut. Man überwindet, wenn man es lässt. Jesus hat die Sünde überwunden, weil er in meinem Leib keine Sünde tat. Glaubt ihr, war es einfach für ihn? Ja, ist ja Gott. Er hat den Geist Gottes, er hat die Natur Gottes und deswegen ist doch kein Problem, oder? Gott ist ja, hat ja keine Sünde. Wer von euch hat alles den Geist Gottes? Danke für die wenigen, die das bezeugt haben. Die anderen dürfen darüber nachdenken. Wenn ihr den Geist Gottes habt, habt ihr jetzt keine Versuchung mehr? Ist es euch einfach, in diesem Fleisch zu leben und nicht zu sündigen? Ihr habt den Geist Gottes. Ihr habt den Geist Christi in euch. Das sind wir im Galaterbrief gerade leben, im Geist, das ist doch der Kampf. Das bedeutet nicht nur im Fleisch und ich habe einen Geist, also habe ich keine Probleme. Jesus lebte in deinem Fleisch, er lebte durch den Geist und wisst ihr, was er gemacht hat? Er lebte immer durch den Geist in deinem Fleisch, was du und ich nicht hinkriegen, obwohl wir den Geist auch haben. Er war versucht in allem, doch ohne Sünde, damit er für uns der wahre Hohepriester werden kann, der in allem Mitleid hat, weil er in allem versucht wurde. Er weiß ganz genau, welche Kämpfe du hast. Er weiß ganz genau, was das bedeutet, da nicht hinzuschauen, das nicht zu denken. Dass er weiß es. Er redet nicht von Dingen, von denen er keine Ahnung hat. Wir können ja sagen, ja gut, du bist da oben, du bist sündlos, wir sind Sünder. Leb mal mein Leben. Kämpf mal meine Kämpfe. Kennst du meine Versuchung? Kennst du meine Schwierigkeiten? Jesus, kennst du meine Lebenssituation? Hast du meinen Mann? Hast du meine Frau? Hast du meine Kinder? Hast du mein Job? Hast du meine Welt? Hast du mein Gehalt? Hast du das? Hast du meinen Stress? Und Jesus sagt, ja, in tausendster Weise. Alles. Und nicht nur von dir, von jedem einzelnen Mensch. Von jedem einzelnen Mensch. Und ohne Sünde. Verstehen wir, was Jesus für dich und für mich vollbracht hat? Das ist das Herzstück des Evangeliums. Er musste Fleisch werden. Gott kommt und nimmt freiwillig die Gestalt eines Sünders an. Er nimmt freiwillig die Gestalt dein und meine an. Warum? Um für dich das zu tun, was du eben nicht tun kannst. Das ist das Evangelium, das ist deine Rettung. Das ist, was wir glauben. Wenn aber jemand kommt und sagt, Jesus ist für dich gestorben, aber nicht in dieser Gestalt, ist das der Antichrist. Wenn jemand kommt, Jesus ist gestorben, aber nur im Geist. Das ist der Geist des Antichristen. Wir glauben ihnen nicht, weil das nicht Evangelium ist, weil das nicht Erlösung ist. Es ist nicht einfach nur ein Bekenntnis. Jesus ist im Fleisch gekommen. Übrigens, auch wenn man selbst das sagt, ist noch nicht, was meinst du damit? Glaubst du, dass Jesus wirklich ganz Mensch war und wirklich in jeder Sünde versucht? Glaubst du, dass er mit seiner gefallenen Schöpfung gerungen hat? Mit der Erbsünde. Glaubst du, dass Jesus mit der Erbsünde gerungen hat? Als Mann eine Frau sagt, das hat ihm nichts ausgemacht. Wirklich? Glaubst du das? Ja, was hat er dann für dich überwunden? Wenn er das Hab und Gut von den anderen sah und er schlief nicht mal auf einem Kissen. Auch auf einem Kissen im Boot einmal. Und er die ganzen Esel sah, muss sich einen ausleihen. Er die ganzen Häuser sah, muss er sich einen Obermach ausleihen für die Feier. Er hatte nichts. Glaubst du, das hat ihm nichts auch gemacht? Nee, alles klar, habe weniger Stress. Er wurde in allem versucht, wie du und ich, in allem, doch ohne Sünde. Jesus konnte es nur überwinden durch den Geist, aber er konnte es auch nur überwinden im Fleisch. Er musste es überwinden im Fleisch, sonst hätte er keine Erlösung gegeben. Aber wisst ihr noch was? Er musste dieses Fleisch auch ans Kreuz tragen, weil dein Fleisch aber sündig ist und sterben musst. Also lebt er nicht nur ein sündloses Leben für dich, in deinem Fleisch, sondern er kreuzigte dein Fleisch am Kreuz für jede Sünde. Er starb wirklich am Kreuz, nicht nur Scheinleib. Das ist deine und meine Erlösung. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht glauben, dann haben wir A, eine Religion und B, glauben wir an irgendeinen Christus. Und ich mache noch gar nicht all die Fässer auf, was das bedeutet, dass du nichts mehr dazu beitragen kannst. Von Werken, eigene Leistung, im und durchs Fleisch. Das hat alles Konsequenzen in diesem einen Bekenntnis. Was glauben wir eigentlich? Liebe Geschwister, ich hoffe, dass es nicht zu theoretisch war, aber es war lang. Ich weiß. Aber es ist so entscheidend, weil das ist das Evangelium. Das ist, was uns rettet. Das ist unser Bekenntnis. Was glaubst du, wer Jesus Christus ist? Was hat er für dich getan? Wie hat er es dir getan? Also wir brauchen ein Bekenntnis. Das heißt, wir müssen das Gleiche sagen, was Gott sagt. Wir brauchen ein Bekenntnis von Jesus Christus. Nicht von irgendwas, von dieser Person. Und wir brauchen ein Bekenntnis, das dem Inhalt nach genau das Gleiche ist, was Gott verkündigt hat. In der Buchrolle steht geschrieben, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und du hast mir ein Leib bereitet. Und in diesem Leib sind wir ein für allemal geheiligt. Ein für allemal. Ich hoffe, dass es nicht so kompliziert ist. Aber das ist das Schönste, was es gibt. Die schönste Perle. Wirklich die schönste Perle. Amen. Amen.